Ja, meine Frau und ich, wir freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen und wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ich habe heute ein ganz besonderes Thema aus dem Alten Testament, das ihr alle schon kennt, aus der Josefsgeschichte. Die ganze Josefsgeschichte umfasst ja 13 Kapitel und das wäre für einen Vormittag ein bisschen zu viel. Und ich habe da einen Schwerpunkt herausgearbeitet, Kapitel 39. Ich lese mal einige Verse vor. Kapitel 39, Vers 1, dem Zusammenhang wegen. Und Josef war nach Ägypten als Sklave hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer, also ein Finanzminister des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliten, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn, als nun sein Herr, der Potiphar, der Herr sah, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in den Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein ganzes Haus und über alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er in seinem Hause bestellt hatte, über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ ihn alles, was er hatte, der Hand des Josef und kümmerte sich um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Da redete der Oberste, Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihren Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte, sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts im Hause und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, außer dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Es aber geschah sowohl Tag als Nacht und Josef, dass sie auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen. Da geschah es an einem solchen Tag, dass er ins Haus kam, um seine Geschäfte zu besorgen, als er gerade kein Mensch von den Leuten im Hause war. Und da ergriff sie bei ihm bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihre Hand und floh und lief hinaus. Es geschah, als sie sah, dass sein Kleid in seiner Hand gelassen hatte und er hinausgeflohen war, da rief sie die Leute des Hauses und sagte zu ihm, seht, er hat uns den hebräischen Mann herbeigebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist gekommen, um bei mir zu liegen, und ich habe mit lauter Stimme um Hilfe gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob, rief er, da ließ er sein Kleid neben mir und floh so hinaus. Und sie ließ sein Kleid neben ihm liegen, bis sein Herr nach Hause kam, da redete sie zu ihm dasselbe Wort. Und der hebräische Sklave, den du mir gegeben hast, ist gekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Und es geschah, als ich seine Stimme erhob, rief er, dass er sein Kleid neben mir und floh hinaus. Und als das geschehen war, und er hörte die Worte seiner Frau, die zu ihm geredet hatte, dass der Sklave entbrannte sein Zorn und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn im Gefängnis an dem Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Ja, soweit diese Verse. Ja, ich möchte heute mal so das Schwergewicht auf das Auf und Ab des Josef legen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Achterbahn gefahren ist. Also ich bin mal als junger Mensch auf eine wilde Maus gefahren. Wir waren in einer Jugendgruppe und ich war so 17, 18 Jahre und die Mädchen aus der Jugendgruppe sagten, Jürgen, komm doch mit, Mensch, da auf dem Willenbruchplatz in Gelsenkirchen, da ist die wilde Maus, ganz toll. Ja, und ich habe mich überreden lassen und habe dann vorne gesessen und habe gedacht, naja, so schlimm wird es nicht sein. Und es war noch schlimmer. Jedenfalls die wilde Maus, die geht erst herauf, tak, 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 tak. Es geht immer weiter aufwärts, schön, wunderbar. Und dann fährt sie gerade und hast einen schönen Überblick über halb Gelsenkirchen. Und auf einmal stürzt die wilde Maus hinunter, fast senkrecht. Und wieder rauf und dann rechts und links und wieder runter. Und das eine ganze Zeit. Und die Mädchen haben ihren Spaß gehabt, die haben geschrien. Und ich habe innerlich gezittert und... Als alles endlich zu Ende war, sind die Mädchen fröhlich ausgestiegen und ich bin mit zitternden Knien und bleichem Gesicht bin ich da wankend aus dem Wagen gestiegen. Also das war meine Erfahrung mit dem der wilden Maus. Ja, so manchmal kann das Leben verlaufen, rauf und runter und links und rechts und man wird geschüttelt und man weiß gar nicht, wie einem geschah. Und hier sehen wir auch staunend die Biografie des Lieblingssohns des Jakob, das war ja der Josef, das war der zweite von der Rahel, der Lieblingsfrau des Jakob, erinnern wir uns dran? Nicht? Und als sie den Jüngsten gebar, den Benjamin, starb ja die Rahel und sie hatten ja insgesamt 12 Söhne, 8 von Rahel und Lea und die anderen 4 Söhne waren von den Nebenfrauen Bilha und Silpha, aber das nur am Rande. Jedenfalls, wir sehen ganz staunend die Biografie. Da kommt der Vater und rüstet den Sohn seines Alters, den Josef aus mit einem bunten Kleid und er soll gehen zu seinen Brüdern und er geht so einfältig, wie er ist, zu seinen Brüdern, erzählt seine Träume und sie denken, der spinnt doch wohl, nicht? Also da heißt es ja, sie hassten ihn, nicht? Und erzählt er ihnen seinen Traum, wie seine Ehren sich vor, die Ehren der Brüder sich vor ihm neigten, nicht? Und da steht es, da hassten sie ihn noch mehr, diesen Spinner. Und er hinterbrachte dem Vater natürlich, was die Brüder geredet hatten und so weiter. Also es war eine, heute würden wir sagen, eine Patchwork-Familie. Es ging alles durcheinander. Und Gott hat wohl mit bewusst diese Ein-Ehe geführt, denn mit 2 Frauen ist es schon schwierig und mit 4 Frauen, mit 2 Nebenfrauen wird es noch schwieriger. Und und dann haben die Brüder überlegt, was machen wir mit diesem Spinner, mit diesem Josef, nicht? Der hat der Träumer. Siehe, da kommt doch der Träumer. Und hatten sie den Vorschlag, wir ermorden den. Und dann ziehen wir ihn seinen bunten Rock aus, besudeln den mit dem Tierblut und bringen es dem Vater und sagen, guck mal, ein wildes Tier hat ihn zerrissen, diesen Spinner. Aber ihre Geldgier war größer. Die haben gesagt, nee, wir verkaufen ihn als Sklaven. Da kam eine Karawane vorbei und da haben sie ihn verkauft als Sklaven, haben Geld dafür bekommen. Und interessant ist aber 3 Verse, die uns immer begleiten da. Und der Herr war mit ihm. Und wir wollen heute mal versuchen, die Geschichte hinter der Geschichte zu sehen. Und hinter der Geschichte ist immer noch auch eine andere göttliche Wahrheit. Und das ist interessant zu sehen. Das müssen wir entdecken, da müssen wir graben. Und wenn wir das entdeckt und gegraben haben und sehen dahin die feinen göttlichen Linien, dann kann uns das nur immer wieder neu zur Anbetung führen. Welch einen großen Gott wir haben. Und da können wir nur staunen.
Also, fangen wir an. Der hebräische Sklave, der Josef, wird nach Ägypten verkauft. Und Potiphar übernimmt ihn und sagt, naja, also gut, ich nehme ihn. Und dann heißt es, Gott segnete das Haus des Potiphar um Josefs willen. Und Josef war im Gefängnis gewesen und jetzt im Haus des Potiphar. Da wird er wieder reingelegt von der Frau des Potiphar. Und man fragt sich natürlich, alles das Leid, das er widerfährt, hat das nicht seinen Glauben erschüttert? Würden wir nicht eines Tages sagen, ja, wo ist denn Gott? Warum verhindert er nicht das Leid? Da ist ein schwerer Unfall passiert, da ist eine halbe Familie ausgelöscht. Warum passiert das denn? Da ist man auch innerlich empört und sagt, wo war denn da Gott? Warum hat er das denn nicht verhindert? Also, selbst im schwersten Leid sehen wir auch die Führung Gottes. Für uns nicht einfach zu sehen. Also Josef und die Frage nach dem Leid. Punkt 1. Josef erduldet das Leid. Er fügt sich. Er weiß, dass Gott bei ihm ist. In Psalm 91 heißt es ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Also unter dem Schirm des Höchsten, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Da wird nicht verheißen, dass sein Leben immer wunderbar und schön verläuft. Bis zum hohen Alter und dann nickst du eines Tages ein und dann ohne Schmerzen stirbst du dann. Nein, das ist uns nicht verheißen. Aber was noch schlimmer ist, Josef leidet unschuldig. Wenn jemand ja Schuld auf sich genommen hat und er leidet, hat man doch Verständnis für. Aber Josef leidet unschuldig. Und wir merken an der ganzen Josefsgeschichte, an ihm wird kein Makel gefunden. Viele sagen natürlich, ja, das ist ein erster Hinweis, ein Vorschatten auf den Herrn Jesus Christus, auf den Sohn Gottes, durch Leiden zur Herrlichkeit. Ja, alles richtig, ja. Aber Josef leidet vor allen Dingen, weil er erwählt ist. Er ist ein Auserwählter von Gott. Und interessanterweise, Gott lässt das Leid auch zu. Und das Leid fühlt sich ja nicht schön an, es fühlt sich grausam an. Es wird nicht abgemildert. Wenn du deinen Job verlierst, dann weißt du, du bist in Gottes Hand, aber es ist trotzdem grausam. Du verlierst erstmal deine Lebensgrundlage, deine Kollegen, deinen Arbeitsplatz. Ich hatte mal einen Autounfall in Monheim und habe einen Augenblick nicht auf eine Kreuzung nicht aufgepasst. Kollege fuhr vor und dann habe ich gesagt, ich schaffe das noch. Dann kam ein anderer Wagen von links und der Aufprall war so heftig, dass mein Wagen war schwer eingedollt. Es war ein Mercedes, weil er ist gut gebaut. Und der andere Wagen war ein Kleinwagen und der knallte so drauf, dass selbst der Motorblock von dem Wagen auf die Kreuzung flog. Und zwei Verletzte. Ich war zum Gott sei Dank nicht verletzt. Also ich war auch im Krankenhaus, aber dann habe ich die beiden Leute im Krankenhaus besucht. Es waren zwei Türken und ich war überrascht über ihre Gastfreundlichkeit, über ihre Liebenswürdigkeit. Ich soll mir keine Gedanken machen. Dann bin ich mit dem Vater des Opfers runtergegangen und der hat mich getröstet sogar. Er sagt, das kann passieren. Machen Sie sich doch keine Gedanken. Und ja, also das kann auch passieren. Plötzlicher Unfall. Ja, und du hast Schuld sogar. Ich war derjenige, der nicht aufgepasst hatte. Also bei hier, Josef, ist es die Frage, er ist ja unschuldig, muss wieder im Knast. Und er war schon mal im Knast, nämlich als er mit dem Bäcker und mit dem Mundschenk da unten war. Nicht? Und dann sagte er, wenn ihr rauskommt, denkt daran, legt ein gutes Wort für mich ein. Nicht? Und, aber sie vergaßen ihn. Also Josef leidet, weil er ein Erwählter ist. Er ist erwählt und deshalb wird er gehasst. Und hassen tun heute die Menschen vor allen Dingen, die Juden werden gehasst und die Christen werden gehasst. Das sind die zwei Gruppen, die heute weltweit gehasst werden. Und das ist kommt von der Erwählung, weil Gott sein Volk erwählt hat und die Christen erlöst und erkauft hat. Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Auch ein wunderbarer Satz, nicht? Es gibt Menschen, so, die haben ein goldenes Händchen. Nicht? Wenn ich ein Problem habe zu Hause, dann rufe ich meinen Sohn Michael an, nicht? Und der Michael kommt dann und dem gelingt auch alles. Also etwas, was nicht geht, das gibt's gar nicht. Er sagt, hier, der Tank, der leckt hier, mein Wassertank, nicht? Und das gibt's gar nicht, nicht? Also, Vater, pass mal auf. Also, manche, die können eben alles, schaffen alles. Und so, Josef war auch ein Mann, mit dem Gott war und ihm gelang alles. Und der Herr war mit ihm. Und immer wieder lesen wir das, der Herr war mit ihm. Aber durch diese ganzen Leiden, durch dieses ganze Auf und Ab, gerade im Haus des Potiphar war er der Erste. Dann kommt er im Gefängnis. Und im Gefängnis merkt der Gefängniswärter, Mensch, das ist ein ganz integrer Mann. Dem kannst du dir das ganze Gefängnis anvertrauen. Da war er wieder der Oberste im Gefängnis. Und der Gefängniswärter, der Chef des Gefängnisses, konnte sich zurückziehen, die Beine hochlegen. Und hier, Josef, war jetzt hier der Chef des Gefängnisses. Und so sehen wir, dass immer der Herr mit war.
Der Herr verhindert nicht das Leid. Er verhindert nicht dein Leid. Dein Leiden ist die Botschaft dahinter. Aber er ist mit dir. Du sollst nicht an ihm verzweifeln. Du bist auserwählt. Was sagt der Epheserbrief? Auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos sein vor ihm, vor Gott in Liebe. Und wenn wir das wissen, dann werden wir auch im Glauben stark und wissen, ja, egal was uns trifft, der Herr ist bei mir. Er stärkt mir den Rücken. Er gibt mir Zuversicht. Auch wenn die Ärzte sagen, wir können nichts mehr für sie tun. Also, im Gegenteil, Josef leidet, weil er integer ist. Oder wir können auch sagen, er ist unbescholten, er ist moralisch, er ist einwandfrei, er ist unbestechlich. Josef ist charakterfest und er ist aufrichtig und ehrlich. Und das sind nur wenige. Wir wissen heute in der Politik und in der Wirtschaft, da spricht man von Korruption, von Vetternwirtschaft, nicht so wie die Mafia mit Geld, aber mit Posten und mit Gefälligkeiten und mit vielen anderen Dingen, da erwirbt man sich Freunde und baut Netzwerke auf und so geht das heute. Aber hier sehen wir an Josef, er ist ein ganz integrer Mann. Der sieht über alles, steht über alles. Und das ist auch ein schönes Bild von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist nicht zu kaufen, er ist nicht käuflich, auch nicht mit Gefälligkeiten. Bei Josef und von Josef können wir lernen, auch wenn Ungerechtigkeit passiert und wenn es böswillig ist, sehr böswillig ist, der Herr ist mit dir. Wenn jemand dich verletzt und dir wehtut, dann geh nicht heraus und sei beleidigt, sondern sag, das sind die Wechselfälle des Lebens, das kann passieren. Vergib dem anderen. Das Leiden, so sagen manche Ausleger, gehört zum Ausbildungsprogramm eines Christen. Das kann uns passieren. Das möchten wir nicht. Wir sind von Natur aus, auch ich bin leidensscheu. Nicht, wenn ich eine Grippe habe oder eine Erkältung habe, nicht, dann denke ich immer, die ganze Welt geht unter. Nicht? Natürlich, Männergrippe sind immer stärker wie Frauengrippen, das wissen wir ja alle. Nicht? Aber es ist wirklich so, nicht? Wir sind leidensscheu, ich bin das auch. Also Josef ist ganz in Gott verwurzelt und er sagt zu dieser Frau des Potiphar, wie soll ich solch eine Sünde tun und wieder meinem Gott sündigen? Er steht fest. Wie mancher Mann hätte heute gesagt, Mensch, das ist doch eine Gelegenheit, da ist doch keiner da, eine tolle Frau, hat die eine Figur, Mensch, wie die Männer so denken, nicht? Ach, und die Frau ist doch willig, also, was wollen wir denn mehr? Und guckt doch keiner zu. Doch, es guckt einer zu. Wie war das bei David? David war unbescholten, bis er dann zu Hause blieb, nicht mehr in die Schlacht ging. Da erging er sich abends auf seinem Palast, auf dem der Veranda, nicht in der Abendsonne. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und was sah er? Da sah er eine hübsche Frau sich baden, Batseba. Und so fängt alles an. Ach, wäre doch David mit in die Schlacht gezogen. Hätte er doch weitergekämpft, wäre er von Sünde verschont geblieben. Und hier von Josef lernen wir, er ist geradlinig. Nein, wie könnte ich so etwas tun? Du gehörst doch zu dem Potiphar. Du bist doch seine Frau. Wie könnte ich in der Ehe einbrechen? Das geht nicht. Es waren noch keine 10 Gebote da. Aber wir sehen, wie aufrichtig und wie moralisch und wie integer der Josef ist, wie er handelt. Ja, manchmal ist das Leben sehr, sehr stürmisch und wir werden in mancherlei Versuchungen geführt. Gott verheißt uns keine ruhige Überfahrt, aber eine sichere Ankunft. Und manchmal ist das auch so im praktischen Leben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mit meiner Frau, wie die Kinder klein waren, haben wir eine Fahrt nach Helgoland gemacht und das war so im Frühjahr.
Und dann sagte man uns an der Küste, oh, da kriegt er eine Mütze voll Wind mit. Ja, es war Windstärke 11, hab mir nicht viel dabei gedacht, nicht? Und dann zunehmend auf Windstärke 12. Und dann habe ich mal erlebt, dann auf einem kleinen Schiff, das war die Seute Dern, was Wellentäler sind. Wusste ich bisher gar nicht, nur aus dem Fernsehen, nicht? Was Wellentäler sind. Aber erlebt das mal wirklich, nicht? Das Schiff fährt erstmal hinunter und dann vor dem Schiff baut sich eine Welle auf. Die wird immer größer, immer größer, immer größer. Das Schiff fährt dann hinunter und die Welle ist größer wie das Schiff. Und dann fährt das Schiff hinauf, nicht? Und dann kommen die Reste der Welle über das Schiff hinüber. Das ist dann ein Wellen. Dann fährt es wieder runter, nicht? Der Kapitän hat gesagt, wir können kein Getränk und kein Essen ausschenken. Bitte bleiben Sie unten und halten Sie sich fest. Nicht? Und ja, es war so ein bisschen Endzeitstimmung. Nicht? Ja, das kann passieren. Und dann waren wir froh, dass wir bald auf Helgoland waren. Ja, Ähnliches ist es mir mal passiert in Frankfurt im Flugzeug. Da kam ich vorläufig von Stuttgart oder irgendwo her. Und dann, es war Freitagnachmittag und der Warteraum war voll mit Flugzeugen. Wir hatten also eine Viertelstunde Wartezeit, musste das Flugzeug kreisen und zwar in einem Sturmtief. Und ich saß ganz hinten am letzten Platz. Die Maschine war voll mit Menschen. Und dann habe ich mal erlebt, ich habe gedacht, es ist das Ende der Welt. Nicht? Und das Flugzeug hat so gezittert und gebebt, die Flügel, die schlugen so. Ich habe gedacht, die brechen ab. Nicht? Und dann schlug hinauf und dann sackte das Flugzeug wieder ab. Eine Frau, die schrie und ihr Mantel flog bis zur Decke, nicht? Und dann hinunter, nicht? Und alle einen roten Kopf, nicht? Und die Stewardessen sammelten dann die Reste von dem unverdauten Mittagessen ein in Tüten, nicht? Und ich habe gedacht, vielleicht träume ich das. Ich habe mich angefasst, vielleicht wachst du gleich auf und hast alles nur geträumt. Das ist ja, nicht? Das kann ja möglich sein. Nein, es war kein Traum, es war die Hölle. Da habe ich gesagt, du fliegst nie wieder Flugzeug, nie wieder fährst du, nie. Und dann sind wir gelandet und dann, ja, wo steht mein Auto? In Düsseldorf am Flughafen. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Abends um 8, 9 Uhr. Ja, also habe ich etwas Beruhigendes getrunken, ist was Alkoholisches, was den Magen beruhigt und dann mit Todesverachtung in die nächste Maschine. Und die flog wunderbar über den Wolken, da wurde Kaffee ausgeschenkt. Es war wunderbar. Ja, das kann passieren. Also das sind die Wechselfälle des Lebens, können uns auch passieren. Wir werden mal richtig durchgerüttelt. Aber wichtig, dass wir wissen, wie bei Josef, der Herr ist mit dir. Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen, sodass wir sagen können, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn es uns gut geht, dann wollen wir Gott jeden Tag danken, dass es uns gut geht und dass unser Leben nicht durchgerüttelt wird. Aber im Psalm 23 heißt es so schön, und wenn ich auch wandelte im Todesschatten, du bist da, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und Spurgeon hat mal in seiner Auslegung geschrieben, Todesschatten, die können uns nicht anhaben. Schatten können nichts machen, ne? Die können zwar erschrecken, so, ne? Wie auf der Geisterbahn, ne? Erschrecken, aber antun, verletzen können die uns nicht. Ne? Wir sind geborgen in Jesus Christus. Er ist unser Herr.
Er schenkt uns eine sichere Ankunft. Ja, oder Römer 1, Vers 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen?
Und bei der Überfahrt auf dem See Genezareth, als der Sturm aufkam und die Jünger vor Angst zitterten, da weckten sie Jesus und dann sagte Jesus, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen?
Dann bedrohte er die Wind und den See und es trat eine völlige Stille ein.
Eine völlige Stille ein. Jesus ist mit in deinem Lebensboot. So wie wir das auch hier von dem Josef lernen. An Josefs Leben können wir noch mehr lernen. Nämlich wir können erkennen, dass Gott in allen Lebensbereichen zu seinen Kindern steht. Die können noch so schwierig sein. Und Gott lässt es zu, Interessanterweise, die ganzen Intrigen und die ganzen Böswilligkeiten, die Josef getroffen haben, hatten Erfolg. Also Gott lässt zu, dass das Böse Erfolg hat bei dir. Aber es trifft dich nicht in deinem innersten Kern, in deiner Seele, weil der Herr mit dir ist. Diese Wahrheit steckt auch dahinter, nicht? Er lässt das Böse zu. Und Gott benutzt das Böse zu einem Guten. Er verwandelt das zum Guten. Am Ende heißt es ja, sagt Josef ja, zur Lebenserhaltung hat er mich vor euch hergesandt. Ihr gedachtet, Böses zu tun. Gott aber hat es gut gemacht. Also in all dem Wirren und den Wirrnissen und dem Auf und Ab und in der Achterbahn der Gefühle und der Umstände des Lebens, Gott hat es gut gemacht. Wisst ihr, mein Vater erzählte mal, der war ja im Krieg, der war im Frankreich-Feldzug, der war im Russland-Feldzug, der war auch schon weiter wie Moskau, der war bei den Nachrichten. Ne? Am Ende sagte er zu mir, als er kurz vor Moskau lag, haben eine Leitung da gezogen, was tue ich eigentlich hier? Ja, erst dann kommt so die Erkenntnis, so die Frage, ne? War der blinde Gehorsam zum Führer, ne? Und dann liegt er da bei minus 40 Grad und sagt sich, was tue ich eigentlich hier? Hab ich doch nichts verloren. Das ist nicht meine Aufgabe. Manchmal muss uns Gott auch solche Wege führen, dass wir dann zu dieser Erkenntnis kommen, was tue ich eigentlich hier? Also Christen werden auch nicht von Leid verschont. Leid ist eine Schule Gottes. Eine Bewährung. Petrus sagt, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher wird als die des Goldes, das vergeht, aber erfunden wird zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes. Das Gold wird ja geschmolzen, damit sich die Schlacke absetzt. Die Schlacke ist nicht zu gebrauchen, aber das reine Gold ist zu gebrauchen. Unter Feuer. Und nehmen wir das Feuer mal so, das Leid und die Umstände, die uns treffen, dann kommen wir in Schwierigkeiten und Nöten. Und diese Nöte und Schwierigkeiten sollten uns ins Gebet treiben und uns noch näher an Gott binden. Er will das Beste. Am Ende werden wir sehen, alle seine Wege sind gut mit dir und mit mir. Seine Wege führen immer ins Gute. Ja, das sagte ich schon, das Böse bei Josef war erfolgreich. Und jetzt blicken wir einen Augenblick auch hinter diesen Puzzle. Ihr kennt ja alle ein Puzzle, ne? Nehmt mal ein Puzzle von 600 oder 1000 Teilen, dann nehmen wir mal 2, 3 Teile raus, ne? Da können wir nichts mit anfangen, ne? Das ist irgendwie, ergibt keinen Sinn. Und wenn wir selbst mehrere Puzzleteile nehmen, gibt immer noch keinen Sinn. Nicht erst, wenn jemand so geschickt ist und so mehrere Puzzleteile schon und weiß schon, was das für ein Bild ist, dann erahnt man etwas davon. Und so ist das Leben auch hier des Josefs. Es sind Puzzleteile, die sich zusammenfügen. Er sieht es noch nicht. Aber Gott ist mit ihm. Die tyrannische Frau des Potiphar offenbart den festen Charakter des Josef. Und vielleicht führt dich Gott manchmal auch in solchen Versuchungen, um mal zu zeigen, hast du jetzt auch einen festen Charakter? Bist du integer? Bist du das wirklich, der du bist? Wer bist du denn? Wer bin ich denn? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer formt mich? Wer prägt mich? Wer prägt dich? Das ist die wichtigste Frage. Was sagt diese ganze Geschichte über Josef aus? Die Geschichte sagt über Josef aus, dass wir einen weisen und wunderbaren Gott haben. Wir haben einen Gott, der mitten in dem Chaos, das Menschen verursachen, seine Linie fährt und alles zum Guten führt. Mein Vater erzählte, als er aus der Internierungslager, das war in der Nähe von Rheine, hat er sich gemeldet als Bergbau und so weiter. Und dann hat er unterwegs im Zug gefragt, wie sieht's denn in Gelsenkirchen aus? Der eine sagte, ist alles platt, lebt keiner mehr. Poh. Und der nächste sagte, ja, drei Viertel ist platt. Ja. Und dann kam er nach Hause, unsere Mietwohnung stand noch und meine Frau und die Kinder waren alle unversehrt. Wunderbar. So hat Gott geführt. Aber 75% aller Wohnungen in Gelsenkirchen waren kaputt. Und wenn man dann später sieht, 10 Jahre später, erkennt man Gelsenkirchen gar nicht wieder. Nicht? Und heute, nur als Beispiel, nicht? Ist alles überwunden. Die Stadt wurde nicht nur wieder aufgebaut, sie wurde noch besser aufgebaut. Manche Städte, die im Krieg total zerstört waren, sind heute viel schöner. Die Frauenkirche in Dresden, sind einige dunkle Steine ja dazwischen. Ne? Diese dunklen Steine in der Frauenkirche in Dresden, das sind die alten Steine von der zerstörten Frauenkirche. Als Mahnmal. Heute ist die Frauenkirche ungleich schöner. Das ist ein weltliches Beispiel. Also Gott macht aus dem Zerstörten, dem Kaputten, das Bessere, das Schönere.
Das können wir hier auch lernen. Ich komme langsam zum Schluss. Gott verwendet die Tiefen und Täler unseres Lebens als Startbasis für Größeres, für unfassbar Größeres, was unseren Horizont einfach übersteigt. Und manchmal, wenn so Krisen sind, offenbaren Krisen auch unsere Schwachstellen. Wo Gott uns zeigt, ja, da ist bei dir eine Schwachstelle. Arbeite daran mit Gottes Hilfe. Gottes Geschichtsschreibung ist nach Josef ja weitergegangen. Viel weiter. Und wir sehen, die ganze Heilsgeschichte durchzieht ja die ganze Bibel. Bis es dann heißt, nicht, dass Jesus der Retter geboren ist. Und darauf läuft ja alles hinaus. Die ganze Heilige Schrift, die ganze Alte Testament, die ganzen Propheten und Prophezeiungen, alles läuft hinaus auf den Kyrios, auf den Christus, auf den Messias, auf den Erwählten Gottes, der auch durch Leiden und durch Sterben ans Kreuz ging. Der wurde auch versucht in der Wüste. Was sagte Satan? Mensch, hier, die ganzen Reiche der Welt, du kannst doch herrschen. Du brauchst nicht leiden. Du kannst herrschen ohne Leiden. Was willst du denn am Kreuz? Ja, ich sag mal, diese unsagbaren Schmerzen auf die Nähe. Und dann für die Menschen da, für die sterben Leute. Du kannst auch so herrschen. Also Jesus bekam das Angebot von Satan, er kann herrschen über die Welt und über alle Reiche, wenn er nur vor Satan anbetet. Das heißt, der Satan ist der Oberste und nicht mehr Gott. Und was sagt der Herr Jesus? Weiche von mir. Du sollst nur Gott anbeten und ihn allein die Ehre geben. Also, Jesus wurde auch versucht, wie Josef versucht wurde. Und so sehen wir viele, viele Parallelen in der Schrift, die uns das bestätigen. Jesus musste ans Kreuz. Er musste leiden und sterben, verbluten am Kreuz und am dritten Tage auferstehen, damit die, die schuldig waren, gerettet werden durch den Glauben. Später sagt Paulus dann, durch den Glauben sind wir gerechtfertigt. Und Abraham war der Erste, der durch Glauben gerechtfertigt, der Gott glaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet werden, wurde. Ja, das ist das ganz Wunderbare an der Schrift. Es begeistert mich immer wieder aufs Neue, diese Heilslinien Gottes zu sehen. Und dann verstehen wir auch die Worte aus dem Philipperbrief, wenn Paulus schreibt im Philipperbrief, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, Jesus, in ihn einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Warum? Weil er sich niedergebeugt hat und sein Leben, seine Seele in den Tod gegeben hat. Jesus ist die Leiter und die Treppe bis ganz unten gegangen, ganz unten. In den Tod hat sich ganz Gott anvertraut.
Gott war mit ihm. Das ist das Geheimnis. Und dieses Geheimnis wird uns in der ganzen Alten Testament immer wieder in vielen Variationen vorgeschattet. Nicht? So ist Gott. Ich vergleiche das immer, ich habe das schon mal erzählt hier, so wie mit einer Symphonie. Können wir von Beethoven eine Symphonie nehmen, egal, Symphonie 5 oder 6 oder 7 oder von Dvorak die Symphonie aus der Neuen Welt. Sie hat immer einen Grundcharakter, die Symphonie. Und Sie finden in jedem der Sätze der Symphonie, findet sie immer in Variation versteckt, immer wieder. Und zum Schluss kommt dann nochmal die Grundsymphonie, die Grundmelodie der Symphonie zum Vorschein. Und so ist es auch hier mit dem, was wir hier sehen in der Josefsgeschichte. Ganz wunderbar. So handelt Gott. Später trifft er die Brüder und dann haben die Brüder Sorge, jetzt wird er Rache nehmen. Jetzt wird er Rache nehmen. Und er hätte ja Rache nehmen können, aber nein. Er nimmt die Brüder in die Arme. Sie feiern zusammen das Wiedersehen. Sie feiern zusammen ein schönes Bild von der Herrlichkeit, vom Mahl des Lammes, von dem Hochzeitsmahl des Lammes. Sie feiern. Es gibt Essen und Trinken und fröhlich sein. Christen haben Grund zum fröhlich sein. Wir müssen nicht zum Lachen im Keller. Das brauchen wir nicht. Nein. Fröhlich sein haben wir. Wir haben Jesus, den Todesüberwinder. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Genau. Nicht? Jetzt ist keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus ist. Natürlich. Ganz wunderbar. Diese ganzen Verheißungen tragen dich. Gott ist mit dir. Vergiss das nicht, wenn du krank bist und wenn irgendetwas dich trifft. Gott ist mit dir ganz persönlich. Nimm das für dich in Anspruch. Bete zu ihm. Vertrau dich ihm an. Sag, Herr, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, weil du da bist. Du kannst dem Wind und dem Sturm gebieten, es kann noch was passieren, aber du bist bei mir. Ich hatte als junger Mann, ich war ja 27 Jahre in einem Unternehmen tätig, ich habe alle Höhen und Tiefen des Unternehmens erlebt, das Aufsteigen des Unternehmens und wir haben viele Preise gewonnen. Und da habe ich mir den Spruch rausgesucht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ich fand das so toll, den Spruch, ne? Traf genau zu. Erfolge, 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 Erfolge. Und dann ging die Firma runter. Der Niedergang der Firma. Dann habe ich auch alle Demütigungen, alle Entlassungen, was. Und eines Tages kam der Chef zu mir, sagte, Herr Arnold, Sie möchte, dass Sie am Ende, habe ich schon mal erzählt hier, Ende Dezember zu Hause bleiben. Und dann, das finanzielle Regeln war schon, ne? Aber mit 56 war Schluss. Aus. Feierabend. Wir brauchen dich nicht mehr. Du kannst nach Hause gehen. Ja. Ja, gehörst zum alten Eisen. Wir brauchen dich nicht mehr. Ja, stimmt das Wort dann des Paulus denn noch? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dient das auch zu meinem Besten damals nicht? Da habe ich mal ein Gespräch geführt in Großfeld hier beim Arbeitsamt mit dem Chef hier an der Abteilung. Sag ich, hören Sie mal, was kann man denn jetzt noch machen hier? Ich möchte jetzt hier noch die ganze Welt einreißen, nicht? So, ich fühle mich noch voller Saft und Kraft, nicht? Und da sagt er zu mir ein Wort, werde ich nie vergessen. Was ich auswendig, sagt er zu mir, Herr Arnold, Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Boah. Muss ich erstmal verdauen. Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Mit 56 gehörst du zum alten Eisen. Ah. Ja, das war für mich auch ein ganz harter Schlag. Aber wie heißt es da? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, ich bin auch durch tiefe Täler gegangen, auch durch eine Depression und was nicht alle. Ja, ja. Ich habe eine gute Frau, die mich aufgefangen hat. Ja. Aber die tiefen Täler bleiben auch dem Prediger nicht verschont. Nee, nee. Die kommen. Aber ich wusste, der Herr ist bei mir. Ja, ja, er ist bei mir. Er verlässt mich nicht. Er verlässt dich auch nicht, wenn du durch tiefe Täler gehst, durch ganz tiefe Täler. Er verlässt dich nicht. Er hält seine Hand über dich. Er liebt dich. Er hat dich in seine Hand gezeichnet, sagt Jesaja.
Jesus erlebte ja auch Enttäuschungen, nicht? Als Judas ihn verriet und der Petrus ihn verleugnete. Was hat er gemacht? Hat er den Petrus mal so richtig den Kopf gewaschen? Nein. Wir lesen das in Kapitel 21, da sagt er zu Petrus: Liebst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Weide meine Lämmer. Liebst du mich, Petrus? Ja, Herr. Weide meine Schafe. Dann nochmal: Liebst du mich? Hüte meine Schafe. Also, das ist die Weise Jesu.
Er ist liebevoll und freundlich.
Und wenn wir vor lauter Leiden und vor lauter Achterbahnfahrt manchmal nicht wissen, uns schwindelig wird und wir wissen gar nicht, ja, oder hat mich doch Gott verlassen? Habe ich irgendwas getan? Ist da noch eine Sünde bei mir, dass Gott mich verlassen hat? Manchmal kriegen wir ja Zweifel, ne? Dann graben wir ganz fest in uns. Nein, müssen wir nicht. Wenn dir die Schuld vergeben ist von Gott und du Heilsgewissheit hast, dann brauchst du nicht graben.
Was sagt das Römer 8, Vers 18? Denn ich bin überzeugt, sagt hier Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.
Also, das ist alles nur vorläufig. Auch das Leiden vergeht. Wie alles vergeht. Die Jugend vergeht. Und auch alles andere vergeht. Das Leben vergeht eines Tages. Sind wir bei dem Herrn?
Also, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, ins Gewicht zu fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll.
Das möchte ich euch so zum Schluss mitgeben. Wenn ihr mal die Achterbahn fahrt, wenn ihr mal in die wilde Maus steigt, gedanklich, und euer Leben mal durchgeschüttelt wird und ihr den Halt unter den Füßen verliert und denkt, oh, jetzt ist Feierabend, jetzt habe ich einen Job verloren und jetzt bin ich krank und jetzt habe ich das und das und das. Manchmal kommen ja so Hiobsbotschaften, nicht? Jetzt hat meine Enkeltochter geheiratet und dann der Schwiegervater ist Arzt und der war seltsam still auf der Hochzeitsfeier und dann ist ihm wohl ein paar Tage vorher mitgeteilt worden, dass er Krebs hatte. Ja, und ganz klar, dann ist er natürlich ganz still und es war beklemmend still, war er. Ja, durch tiefe Täler muss man, aber am Ende brennt nicht nur ein Licht, sondern wartet die Herrlichkeit. Und vergesst nicht das Wort, dreimal steht hier, 1. Mose 39, bitte zu Hause mal nachlesen, der Herr war mit Josef und es gelang ihm alles. Und der Herr lernt auch bei dir, dass auch in deinem Leben alles gelingen wird. Amen.